China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, viele Grüße aus Hannover. Willkommen zu China Webinar Talkshow Xiaolong Hu. Heute haben wir die Ausgabe 64. Wir haben in den letzten 5 Jahren über 3000 Anmeldungen und ich freue mich sehr, heute wieder hier zu treffen mit unseren Experten, aber auch unseren Teilnehmern. Wir diskutieren über managementrelevante Themen für den deutschen Mittelstand. Natürlich in Bezug auf China-Geschäft, immer aktuell, immer relevant, immer gut gelaunt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Moderator. Heute habe ich eine sehr professionelle Unterstützung. Herr Axel Kruse wird mich da hinter der Bühne unterstützen. Er ist Berater, Griffin Management Consulting und war lange Zeit als VP für Adidas, C&A und Metro in China tätig. Danke, Axel, dass du heute dich um die Teilnehmer kümmerst. Wir haben heute folgendes Thema für Sie vorbereitet: China Sourcing, kein Privileg der Großen, so erschließen Mittelständler die Einkaufsvorteile Asiens. Wir haben folgende Gäste für Sie eingeladen, die ich jetzt auch vorstelle. Mein erster Gast, Stefan Schwab. Stefan hat als Top-Manager für deutsche und internationale Konzerne wie ABB, Siemens, Alstom und Danieli gearbeitet. Und für einige von diesen Firmen hatte er Sourcing-Büros in China mit aufgebaut. Und unter anderem war er auch über 6 Jahre lang, fast 7 Jahre, als Einkaufsvorstand für ein chinesisches Staatsunternehmen, China First Heavy Industries, tätig. Und heute ist er als Berater und Experte tätig. Ich habe auch Vergnügen gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn dabei schätzen gelernt. Und leider hat das mit einem Glas Weißburgunder in diesem Jahr 2025 bis jetzt noch nicht geklappt, aber das Jahr ist ja noch nicht rum. Stefan, danke, dass du Zeit für mich hast.
Sehr gerne.
Mein nächster Gast ist Hans-Dieter Tennep. Dieter ist Unternehmer, Netzwerker und Positivdenkender. Er hat das Unternehmen MIT gegründet und geprägt. MIT steht für Moderne Industrie, Technik, GmbH und Co. KG und zusammen mit einem jungen Führungsteam gestaltet er heute schon die Zukunft von MIT und dabei ist das China-Geschäft auch sehr wichtig. Mehr wird er selber auch davon erzählen. Als Netzwerker war er langjähriger Vorstandsvorsitzender bei OWL Maschinenbau und im Vorstand war er tätig von VDMA. Und er weiß übrigens auch wie wir alle, dass das aktiv bespielte Netzwerk enorm wichtig ist für den deutschen Mittelstand. Und was mich aber wirklich, wirklich beeindruckt hat, ist sein positiver und offener Umgang mit seiner eigenen Krankheit und sein Engagement für das Unternehmen, sofort nach der Krebsbehandlung wieder da zu sein. Dieter, ich freue mich besonders, dass du heute bei uns bist.
Gerne.
Mein dritter Gast, Günther Klein. Günther ist Geschäftsführer des italienischen Familienunternehmens von der Tochterfirma in China, EDT Diecasting in Suzhou. Seit 20 Jahren ist er als Topmanager in China tätig und hat die Entwicklung des Sourcing-Marktes China aus der Nähe erlebt. Und Sourcing in China bringt ihm nicht nur Kostenvorteile, also mittlerweile ist er auch ein Muss für seine Produkte, aber auch für seine Investitionsvorhaben. Es bedeutet aber auch für ihn Geschäft, nämlich er produziert und liefert in die europäischen Märkte und aber auch in die USA, wenn nicht der Special Friend Donald Trump gerade was dagegen hat. Günther, danke, dass du Zeit für uns hast heute.
Danke für die Einladung.
Ja, meine erste Frage geht an Dieter. Dieter, was ist die Bedeutung China für euch als Beschaffungsmarkt und wie habt ihr damals China-Aktivität gestartet?
Ja, wir, die Firma MIT ist also unterwegs in dem Bereich Sonderlösungen, Systembaugruppen und dergleichen. Und in dem Bereich haben wir dementsprechend Großkunden, also Konzerne. Und diese Konzerne haben natürlich und waren auch vor 11 Jahren, als wir China sozusagen gegründet haben, schon in China unterwegs mit eigenen Produktionsstätten. Und es war einfach nur eine Frage der Zeit, wann man auf uns zukommt und sagt, wir wünschen uns von euch, dass ihr uns auch in China unterstützt. Jetzt kann man sagen, ob das Glück oder Pech war. Ich weiß nicht, abgesprochen haben konnten sie sich eigentlich nicht, weil sie sich nicht kannten. Aber mehr oder weniger gleichzeitig haben uns alle unserer drei Großkonzerne angesprochen und uns so ein bisschen nahegelegt, dass es doch Vorteile haben könnte, sie zu unterstützen und eventuell, was man natürlich noch nicht sagen kann, Nachteile, es nicht zu tun. Und dementsprechend haben wir uns dann vor 11 Jahren auf den Weg gemacht. Ich bin selber lange Zeit dann rumgereist, auch in Shanghai. Und irgendwann sind wir dann in Wuhan gelandet. Und heute muss ich sagen, es war die beste Entscheidung, weil man hat ja auch immer wieder gehört, dass Shanghai, kommen die jetzt nach Chinese New Year, kommen die Mitarbeiter wieder oder nicht. Und dadurch, dass wir natürlich auch als kleines Unternehmen sehr weit entfernt waren und jetzt nicht ständig vor Ort sein konnten, war es dann wirklich ein Glücksgriff, dass wir also dann uns in Wuhan niedergelassen haben und wirklich von der ersten Minute an natürlich mit chinesischer Unterstützung. Wir haben von Anfang an eine chinesische Geschäftsführerin da, die sich aber nicht, die mehr den kaufmännischen Bereich macht, sich nicht unbedingt mit der Technik auskennt und wir das Ganze jetzt seit 11 Jahren sozusagen schon fast, sag ich mal, mit Teams diese Firma in China leiten können. Unser Techniker und jetzt mittlerweile auch unser Sharewoman, die sind im Prinzip 2, 3, 4 Mal im Jahr sind die vor Ort, aber eben auch nicht ständig. Und da sind wir recht stolz drauf und ich bin stolz da auf unsere Mitarbeiter, dass die das so hinbekommen haben, dass wir sehr erfolgreich unser Tochterunternehmen in Wuhan da leiten. Wir haben jetzt 3.500 Quadratmeter Produktionsfläche, 550 Quadratmeter Bürofläche und ungefähr 35 Mitarbeiter vor Ort und sind sehr erfolgreich. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 5 Jahren in China ungefähr dreimal so groß sein werden wie hier in Deutschland. In Deutschland haben wir zurzeit ungefähr 100 Mitarbeiter.
Ja, also richtig toll, wie ich das höre. Die deutschen Konzerne, die drei, haben euch sozusagen zu einem Glück im Anführungsstrich gezwungen. Apropos Konzerne, ich stelle meine nächste Frage an Stefan. Du warst ja von der Konzernseite her tätig, ihr habt Sourcing-Büros in China mit aufgebaut. Was war eigentlich die Vorteile, Sourcing-Büros für die deutschen Konzerne in China zu gründen? Und wie war damals die Einkaufsfokus? Welche Warengruppe waren da?
Ja, das war natürlich eine spannende Zeit damals. Wir hatten schon vorher von Deutschland aus Sourcing-Aktivitäten gestartet, damals primär aus Kostengründen, sind dann übergegangen in der zweiten Phase, dass wir eine lokale Produktion in China aufbauen, in Taizang. Und dann war es natürlich naheliegend, dass wir jetzt Lieferanten, die wir vorher noch aus Europa oder sonst wo auf der Welt her hatten, dass wir die in China aufbauen. Und wenn man in China vor Ort ist, hat man logischerweise auch chinesische Mitarbeiter. Das hat den Vorteil, dass man nicht nur die Sprache sprechen kann, also die lokalen Leute sprechen natürlich dann entsprechend auch Chinesisch, was wir nicht unbedingt alle können. Damit haben sie ganz andere Zugänge in den chinesischen Beschaffungsmarkt. Ja, und ich war immer wieder überrascht, mit wie vielen tollen, qualifizierten Lieferanten, die chinesischen Kollegen dann immer wieder mal ankamen, die wir alleine nie so gefunden hätten, weil wir das im Markt einfach nicht selbst identifizieren konnten. So, somit hatten wir ein sehr profundes Wissen über den chinesischen Beschaffungsmarkt. Und ganz wichtig, wer sich in China ein bisschen auskennt, weiß, dass die Beziehung eine sehr hohe Bedeutung hat. Die Guangxi, die Beziehungskiste aufzubauen, ist von großem Vorteil. Und wenn Chinesen dann auch sehen, dass man längerfristig vor Ort ist oder gleich vor Ort ist, ist das auch eine ganz andere Spielweise. Man hat mehr Vertrauen und kann dadurch auch eine ganz andere Geschäftsbeziehung aufbauen und vor allem pflegen, was sich natürlich auch auf den Preis letztendlich niederschlägt. Ja. Damit hat man auch mit einem Team in China letztendlich die Möglichkeit, immer wieder mal zum Lieferanten zu fahren. Man kann Qualitätssicherungsmaßnahmen ergreifen, man kann aber auch nur mal ein Abendessen oder ein Mittagessen veranstalten. All diese Dinge sind der Lieferantenbeziehung sehr, sehr förderlich. Und natürlich war das dann auch unser Ziel, was wir auch umgesetzt haben, dass wir die chinesischen Lieferanten, die wir entsprechend qualifiziert haben und ertüchtigt haben, auf unserem Qualitätsstandardniveau zu arbeiten, dass wir diese Lieferanten dann auch letztendlich für unsere Werke in Europa oder weltweit nutzen konnten. Das waren sehr, sehr große Vorteile und das ließ sich gut umsetzen.
Und du hast ja von Qualifizierung gesprochen. Wie war damals die Investition in Qualifizierung und wie intensiv war die Phase?
Ja, das kommt darauf an, auf welchem Niveau man anfängt, mit welchen Lieferanten. Wenn man natürlich sehr günstige, einfache Lieferanten nutzt, gerade im Grußbereich, ja, das sind natürlich viele Dinge, die wir voraussetzen. Größere Lieferanten, die etwas mehr Erfahrung haben mit dem Westen, sind da schon etwas besser vorbereitet. Ansonsten muss man sehr oft chinesische Lieferanten erstmal heranführen an die Qualitätsstandards, die oft nicht verstanden oder sogar geglaubt werden, dass es notwendig ist, auf dem Niveau zu arbeiten, wie das in der deutsche DIN oder sonstige Vorgaben entsprechend erfordern. Ja. Und da hatten wir dann auch einen sehr hohen Aufwand betrieben mit unseren Ingenieuren, die dann immer wieder vor Ort waren, auch aus Deutschland angereist sind, um diese Firmen zu qualifizieren. Letztendlich ging es bis dahin, je nachdem, was wir für Produkte dort hergestellt haben, sogar auch zu zertifizieren, weil wir entsprechende Vorgaben ja auch hatten, mussten die Chinesen diese ganzen Normen, Standards auch alle erfüllen. Und da wurde dann auch zum Teil ein TÜV, der ja in China auch stark vertreten ist, eingeschalten oder andere Zertifizierungskörper, die uns geholfen haben, die Chinesen entsprechend auf das Niveau zu bringen, was wir brauchten.
Ja, apropos Großteile, EDT ist ja Großteilunternehmen aus Italien in China agierend. Der Günther würde sagen, Stefan, ihr habt damals so gute Arbeit geleistet. Jetzt habe ich zu viele Wettbewerber, die auf gutem Niveau arbeiten in China. Ich habe zu starken Wettbewerb in China und jetzt muss ich hier exportieren. Günther, wenn du jetzt deine Vertriebsstrategie jetzt bewusst auf Export, unter anderem nicht nur, dass du lokal gar nicht mehr bearbeitest, sondern auch unter anderem auch Exportgeschäft hast. Und welche Echo trifft da bei europäischen Industrieunternehmen? Könnt ihr bei den Kunden gut ankommen?
Also mal auf dein Eingangsstatement zurückzukommen, wir sind hier in Suzhou seit 20 Jahren und seit 20 Jahren produzieren wir hier in Suzhou nach italienischen Standards, die weltweit führend sind. Also das ist schön, dass die Leute qualifiziert sind, aber die Leute, die wir hier haben, die im Schnitt auch bei uns 15 Jahre teilweise oder sogar länger da sind, die haben wir selber ausgebildet und sind da auch bei. Also ich würde sagen, diese Vorbehalte, worauf du ansprichst, in Bezug auf Made in China, da gibt es alte Vorbehalte, würde ich sagen, und dann gibt es, alles ist ja Tempo Fugis, alles ist irgendwie in Bewegung, gibt es neue Vorbehalte. Also es gab so diese Vorbehalte qualitativ. Ich würde sagen, die gibt es aber, die sehe ich nicht mehr. Also wenn wir mit Unternehmen sprechen, wir werden ja auch regelmäßig von denen dann auditiert, von weltweiten Firmen, die merken ziemlich schnell, arbeiten die hier mit einer Firma, die IATF, also automobilzertifiziert sind, die VDA zertifiziert sind, etc. Also ich würde sagen, unsere Qualität, da braucht sich keiner, da gibt es kaum Vorbehalte. Also es gab mal dieses Billig-Image, oh, made in China, und das geht dann alles schnell kaputt, aber man präsentiert sich, man wird auditiert, oftmals, wie gesagt, auch von den Kunden, da merken die ziemlich schnell, auch mit ihren Partnern bei uns, hier in unseren Abteilungen, Fachabteilungen, dass da Kompetenz ist. Also das ist im Prinzip okay. Es gibt aber, wie gesagt, jetzt neue Vorbehalte. Denken wir an diese De-Risking-Ideen, die in Europa propagiert werden, Decoupling. Es gab dieses wolkige Ding, Konstrukt mit Namen, Lieferkettengesetz, was die Leute nervös macht und dann die sich fragen, können wir das noch abbilden in China? Ja, können wir abbilden. Dann gibt es ständig natürlich neue Sachen wie logistische Herausforderungen. Der eine oder andere mag sich dann erinnern, wie der Suezkanal erst gesperrt war, weil sich ein Schiff quergestellt hat. Dann gab es jetzt ja längere Zeit da Houthi-Angriffe, dann wurde alles umgeleitet etc. Das hat ja auch einen Einfluss dann auf die ganze Lieferkette. Und das führt dann zu Vorbehalten, aber mit dem muss man halt umgehen. Und ich denke, das kann man nicht vom Tisch wegen werfen, sagt man im Deutschen. Aber man muss halt die managen, und wir können das managen hier, so wie unsere chinesischen Wettbewerber, die auch sehr gut aufgestellt sind natürlich.
Ja, und wir haben auch aus dem Zuschauerkreis gerade auch eine Frage. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Vielleicht können wir das in zwei Schritten beantworten. Zuerst als konkretes Beispiel, Dieter, aus eurem Unternehmen MIT, welche Warengruppe kauft ihr in China ein, unter anderem in China ein, und wo seht ihr Potenziale für euch China als Sourcing-Markt? Dieter, du bist gerade gemutet.
Wir müssen da bei MIT beachten, dass wir ja, wie gesagt, eine eigene Produktionsstätte haben und wir jetzt also hier, wenn man prozentual rechnen will, vielleicht maximal 10%, 20% hier für Deutschland in China einkaufen bei irgendwelchen anderen Firmen. Wir sind zwar mit knapp 70% der größte Kunde von unserem eigenen Unternehmen, aber wir fertigen und sind in China, in Wuhan, darauf spezialisiert, Schweißtechnik und bestimmte Rohrbaugruppen. Und für uns liegt einfach der Vorteil darin, wir stärken dadurch unsere Wettbewerbsfähigkeit hier in Deutschland. Und immer wieder kommen wir natürlich auch in die Situation, dass wir mal bestimmte Bauteile, Gussteile oder sonst irgendetwas benötigen, dann machen wir das aber auch alles über unser eigenes Unternehmen, denn wir haben gelernt, es ist was anderes, ob ein Deutscher versucht, in China einzukaufen oder ob ein Chinese, der in China sitzt, also ein chinesisches Unternehmen in China einkauft. Aber wir machen insgesamt sehr wenig, dass wir einkaufen. Und wir selbst machen in dem Sinne gar nichts. Wir geben die Anfragen, den Bedarf geben wir an MIT Wuhan und die sondieren dann den Markt. Das mussten wir, die Erfahrung, die wir gemacht haben, das ist, ja, man lacht da schon fast drüber, aber unsere Mitarbeiter waren es gewohnt, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf den Markt einzukaufen. Und wir immer gesagt haben, was für ein Markt? Die haben doch keine, was ist das? Und dann hat man das mal erklärt, aber da kriegst du ein Stück Rohr, da kriegst du im Prinzip alles. Ich würde mal sagen, ein bisschen so wie im Baumarkt bei uns, aber glaube ich nicht in der Qualitätsstufe. Und das mussten wir denen jahrelang abgewöhnen, weil natürlich in Deutschland da schon bestimmte Ansprüche an das Material und dergleichen. Und das hat ein paar Jahre gedauert, aber heute haben wir da ein Netzwerk, dass wir also auch wirklich die Produktqualität bekommen, die wir hier in Deutschland zwingend benötigen. Also wer heute noch in China, in Wuhan sagt, er geht auf den Markt, der muss, sag ich mal, deutsch gesagt, der muss stramm stehen, weil wir haben es verboten, es darf nicht mehr auf den Markt gekauft werden. Du kennst dich da vielleicht besser aus, was das jetzt bedeutet, in China auf den Markt sozusagen Material einzukaufen. Ich selber war noch nie auf diesem Markt, aber ich habe immer wieder mitgekriegt, ja, wo ist denn der und der? Ja, der ist auf dem Markt. Wir brauchen noch 3 Meter von irgendeinem Rohr oder sonst irgendwo etwas. Ne? Und dann habe ich immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Das ist schon ziemlich gut, wenn du eine Produktion hast und du brauchst, keine Ahnung, ein paar Schrauben, du brauchst, weiß ich was, 6 Meter PVC-Rohr in dem und dem Durchmesser, dann kann man das machen. Du hast ja vorher gesagt, hier Baumarkt, ich würde sagen, 90% von dem, was im deutschen Baumarkt verkauft wird, kommt ja sowieso aus China. Aber diese Märkte, die gibt es immer noch. Aber wie gesagt, das kannst du nicht exportieren, das ist klar. Das hat ja auch mit Zertifikaten zu tun. Aber wenn du hier produzierst und du sagst, ich brauche ein paar Meter Kabel, ich brauche dies oder jenes, das ist halt dieses China-Speed. Warum sind die Chinesen und wir damit so schnell? Weil da geht halt einmal raus und sagt, ja, dann kaufe ich das jetzt, setze mich auf meinen Elektroroller, hole es und dann können wir weitermachen. Das ist halt auch Teil von dieser China-Speed, ne?
Ja, und ich würde diese Frage nochmal adressieren an Stefan, so ein bisschen von der Strategieseite her zu einzuleuchten. Was sind so die Warengruppen, die man heute noch in China gut einkaufen kann? Und ich denke, die Frage zielt auch so ein bisschen, was sind dann so Kostenvorteile, die man in China einkauft im Vergleich zu, wenn man in Europa oder in der Türkei einkauft, wobei häufig in der Türkei kauft man auch Sachen ein, was von China nach Türkei gegangen ist.
Naja, Shalong, das ist natürlich eine Frage, die sehr stark von der Warengruppe abhängig ist. Die erste Frage ist ja schon mal, was macht denn überhaupt noch Sinn, in China einzukaufen? Und was sind daraus Kostenvorteile? Ab wann lohnt sich das, das Risiko oder den Mehraufwand überhaupt zu betreiben? Ja. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man mittlerweile in China ziemlich viel, fast alles sourcen kann. Vor allem Dinge, die vollautomatisch fabriziert werden, weil da hat man auch wenig Probleme mit Toleranzen, mit Qualitäten und mit Lieferzeiten. Ja. Ansonsten, wenn wir natürlich jetzt in andere Bereiche gehen, im Maschinenbau, ich war die meiste meines Lebens im Maschinenbau tätig gewesen, dann wird es irgendwann eng, wenn es um bestimmte Toleranzen geht, die wir vorgeben, oder um bestimmte Stähle, Materialien, auch Schleuderguss zum Beispiel hatten wir immer unsere Themen, dass wir in China nicht besorgen konnten, das mussten wir dann aus Europa oder aus Deutschland letztendlich beziehen. Ja. Ansonsten haben wir einen sehr großen Blumenstrauß an Materialien, Warengruppen, den man aus China kaufen kann. Ich habe jetzt gerade ein Projekt momentan, da geht es jetzt um den grünen Wasserstoff. Da gibt es nicht nur deutsche Firmen, die führend sind, mittlerweile sind auch chinesische Hersteller, was Elektrolyzer betrifft, sehr, sehr stark Technik. Und ich hatte das gerade letzte Woche auf einer Konferenz auch mitbekommen, dass die Chinesen, mit denen ich gesprochen hatte, die können für eine Wasserstoffanlage, für grünen Wasserstoff herzustellen, liegen die Kosten zwischen 40% und 60% unter den Preisen eines vergleichbaren europäischen Herstellers. Und das ist natürlich jetzt schon ein starkes Wort, weil wir reden hier über Anlagenbau, der dreistellige Millionensummen verschlingt. Wenn Sie da schaffen, die Investitionskosten um so einen Betrag zu reduzieren, dann haben wir natürlich eine ganz andere Hausnummer.
Ja, du sprichst gerade ein wichtiges Thema an. Natürlich Kostenvorteil, je nach der Warengruppe gibt es nach wie vor und vielleicht auch sehr viel. Und zweiter Punkt ist, was du ja auch schon in deinem Beispiel genannt hast, es gibt eher einen Grund in dem Bereich Technologieverfügbarkeit. Es gibt ein paar Warengruppen, wo man eigentlich nur in China oder hauptsächlich in China einkaufen kann. Das ist auch wichtig. Und in der Standard- und Schlüsseltechnologie, gerade im Betriebsmittelbereich, da haben vielleicht auch deutsche Maschinen beispielsweise, das ist als Beispiel für als Betriebsmittel, auch gegenüber chinesische Wettbewerber auch ihre Vorteile verloren. Die Frage an Günther, du betreibst eine Fabrik, ihr habt da sicherlich viele Investitionen in Betriebsmittel laufend. Ab wann ist es wichtig, dass ihr eine internationale Marke an Maschine kauft und ab wann kauft ihr eine chinesische Maschine?
Also, das ist eine sehr, sehr interessante und eine gute Frage. Ich würde sagen, vorher war das so, dass man deutsche Maschinen hatte, man hatte japanische Bearbeitungszentren etc., weil die einfach sozusagen die Benchmark waren. Das war einfach das, was man haben wollte, oder Röntgengeräte oder dergleichen. Ich würde sagen, heute, wenn man Kunden hat und die kommen, dann fragen die schon, oh, was ist denn mit dem und dem chinesischen Konkurrenten zum Beispiel. Wir waren jetzt auf der Suche nach einem neuen Röntgengerät, haben uns Maschinen angeguckt in China, die konkurrieren mit in dem Fall italienischen Maschinen und die benutzen die gleiche Software etc. etc. In dem Fall eine deutsche Software, da wird das immer schwieriger herauszustellen, warum muss es jetzt unbedingt eine ausländische Marke sein. Als Beispiel in unserer Bearbeitung haben wir koreanische Maschinen im Einsatz. Koreanische Maschine heißt eine koreanische Marke, aber die werden zusammengebaut und also assembliert, in dem Fall in Shandong, also in China. Also das mag jetzt Spezialfälle geben, keine Ahnung, wenn man ein Krankenhaus betreibt oder in der Pharmazie tätig ist, etc. Ich sehe da im Moment wenig Grund, da deutsche Maschinen zu kaufen, es sei denn, es sind halt Sondermaschinen. Das gibt es. Also es gibt auch noch sehr gute Anbieter aus Deutschland, was Automatisierung angeht, die ganze Linien hier in China aufstellen für OEMs, weil sie es einfach können. Aber bei normalen Maschinen, ob das Mikroskope sind, ob das Projektoren sind, in unserem Qualitätslabor zum Beispiel, wird es immer schwieriger zu sagen, warum soll ich jetzt 30% mehr zahlen? Und die Kunden, die ja auch alle Preisdruck haben, fragen sich natürlich, wie kann er sich das leisten? Also das ist so ein bisschen eine Gratwanderung, wollen wir sagen, zwischen Face, Marke, wir haben da Stil, wir haben Stil, Gabelstapler zum Beispiel, aber warum tut es nicht auch in Chinesisch etc.? Da gibt es auch Gründe für. Also das wird immer schwieriger. Ich würde sagen, diese Tür, ich habe die Frage im Chat ja gesehen, diese Tür für ausländische Anbieter, die wird sich immer mehr schließen, immer enger werden, weil einfach so viel Kompetenz hier ist und so viel Marktmacht von den Chinesen natürlich auch da ist.
Frage an Axel. Wir haben den ersten Abschnitt soweit über das Potenzial Chinas Sourcings gesprochen. Gibt es aus dem Chat noch weitere Fragen, die ich vielleicht übersehen habe?
Ja, es gibt weitere Fragen. Und zwar ist der Fokus auf China für den Einkauf im Mittelstand in Zeit von Strafzöllen, Exportbeschränkungen und so weiter noch ausreichend?
Die würde ich hier zustellen für den zweiten Teil. Wir haben ja über Asien Sourcing noch einen Abschnitt. Was haben wir noch gefahren?
Dann haben wir noch, wie sollen die Firmen mit seltener Erde umgehen? Und noch eine andere Frage, wenn man in China einkauft, was ist mit dem Standort Deutschland?
Ja, die Frage würde ich nämlich vorziehen, an Dieter adressieren. China Sourcing, bedeutet das da auch eine Arbeitsplatzbedrohung für Deutschland? Wie siehst du das?
Ja, genau das ist es. Genau das sehe ich anders. Ich würde sagen, heute, das war natürlich damals nicht so, aber Stand heute würde ich sagen, wenn wir China nicht hätten, hätten wir mindestens 20 bis 30% weniger Mitarbeiter, weniger Arbeit. Man muss das immer so ein bisschen darauf beziehen, was wir natürlich machen, ist auch ein bisschen schwer zu erklären. Aber wie gesagt, bei uns geht es im Prinzip immer um flüssige und gasförmige Medien, die in irgendeiner Art und Weise gesteuert werden müssen, irgendwo hingeleitet werden müssen. Und das sind dann immer entsprechende Projekte. Und durch diese, was damals Zwang war, was du ja eben auch gesagt hast, am Ende war es unsere Glückseligkeit, dass das gemacht war. Wir haben zwar eine lange Durststrecke durchgemacht, aber heute, wir haben auch die ersten 9 Jahre keine Gewinne gemacht in China, immer nur Geld investiert. Aber jetzt merken wir, dass es genau der richtige Weg war. Und wir bekommen heute, und unser Markt ist fast ausschließlich Deutschland. Das sind eben Firmen, große Firmen, die wiederum zu 80% vom Export leben. Aber unsere Kunden sind deutsche Firmen. Und dadurch haben wir wieder Wettbewerbsfähigkeit geschafft. Alles, was so bestimmt im großen Umfang, also auch was die Abmessungen angeht, Schweißtechnik, das machen wir in China. Dann geht das ist alles durchgetaktet, da gibt es Verträge mit dem Kunden, dann kommt die Ware zu uns. hier nach Deutschland und dann wird sie bei uns mit den entsprechenden Armaturen, Verrohrungen und so wird es veredelt und geht dann an den Kunden raus. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir wahrscheinlich diese Firmen heute nicht mehr. Und wir können uns dem Ganzen ja nicht verschließen. Wir müssen ja das Beste aus der ganzen Situation machen und wir sind ja schnell damit, das Ganze immer zu verdammen. Man muss es zusammenführen. Wenn wir China nicht hätten, hätten wir weniger. Man darf ja nicht immer nur das Negative sehen, sondern man muss für sich gucken, welche Vorteile kann ich daraus ziehen. Und für uns in Wettbewerbshinsicht einfach nur ein Glücksgriff.
Super, mit diesem Wort gehen wir in den nächsten Abschnitt.
Hallo allerseits, vielen Dank an China-Team für dieses als Webinarsponsor dabei zu sein. Vielen Dank an Sie alle für die Gelegenheit, uns kurz vorzustellen. Mein Name ist Björn Bauer. Seit über 20 Jahren unterstützen mein Team und ich Firmen hier in China bei der Standortauswahl, einschließlich der Auswahl und Verhandlungen, wenn es um Produktionsflächen geht, Lagerflächen, Büros und sonstigen Gewerbeimmobilien, sei es Kauf, sei es Verkauf, sei es Miete, sei es Vermietung und auch bei verwandten Themen wie zum Beispiel Verhandlungen mit Behörden, um die maximalen Investitionsförderungen herauszuholen. Melden Sie sich also gerne, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Ideen zum Thema Gewerbeimmobilien haben, egal ob in China, in Deutschland oder weltweit. Unser Netzwerk ist mit insgesamt über 350 Büros in nahezu allen Ländern der Welt vertreten.
So, eine Werbung in eigener Sache. Wir bereiten jetzt auch schon Programm für 2026 für China-Webinare. Interessenten für Werbepakete gerne bei mir melden. Und die nächste Frage möchte ich gerne die aus der Runde nehmen. Und zwar in Zeiten von Strafzölle und instabile geopolitische Situation ist es noch ausreichend, über China-Sourcing zu sprechen. Hier möchte ich gerne die Frage zuerst an Stefan, an dich stellen, weil du ja diesen strategischen Ansatz auch für deine Kunden hast.
Ja klar. Gut, wir leben alle in einer sehr unsicheren Welt, das müssen wir hier nicht weiter strapazieren. Da kann man nicht vorhersehen, wo was als nächstes passiert, ob Corona oder erst Ähnliches kommt und sonstiges, Erdbeben, Naturgewalten über uns hereinbrechen. Die politische Weltsituation, sie ist uns auch allen bewusst, ja, wie schwierig das mit den USA zurzeit ist. Ich sehe momentan mehr die andere Richtung, dass der Trend wieder verstärkt zum China-Sourcing geht. Ja klar, wenn man jetzt natürlich von China aus die USA bedienen will oder muss, ist das natürlich ein Thema. Ich denke, dass die jetzt erst am Sonntag ausgerufenen 9 Zölle für China aus den USA heraus, dass es nur eine temporäre Sache sein kann, weil sich die USA ja selbst ins Fleisch schneiden. Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir weiterhin aus China sourcen werden für die Weltmärkte und dass sich sogar noch das Ganze eher tendenziell verstärken wird.
Ja, und wir haben noch ein besonderes Thema, seltene Erde. Das fällt mir schwer, jetzt in der Runde zu behandeln. Ich glaube, das ist sehr temporär, was wir jetzt auch von Stefan jetzt gehört haben. Aber wenn wir jetzt über andere Länder sprechen in Asien, und ich bleibe nochmal bei dir, Stefan, wenn du jetzt einen Kunden hast, einen Mittelstandskunden hat, der möchte jetzt mit Asien Sourcing sich beschäftigen, und welche Kriterien würdest du sozusagen nehmen, um einen grob zu überlegen, welches Land für mich in Frage kommt?
Ja, es kommt natürlich wie immer auf die Materialgruppen an und auf die Warengruppen drauf an und die Materialien, die man hier entsprechend sourced. Ja, es gibt, ich habe das nicht nur in China gemacht, ich habe selbst viele Jahre in Südostasien gelebt und habe auch dort Sourcing-Büros aufgebaut. Auch die letzten Jahre für Kunden, die eben aus China weg wollten, ihr Sourcing von China verlagern wollten. Nicht nach Osteuropa, sondern nach Südostasien. Und hier gibt es natürlich auch mannigfaltige Gelegenheiten. Da müssen wir, wie gesagt, stark in die Warengruppen einsteigen letztendlich, was es da geht. Sind diese Materialien, sind die Rohstoffe, die Werkstoffe dort in den Ländern verfügbar? Aber für mich tolle Sourcing-Länder, ich rede jetzt erstmal mehr vom Maschinenbau, waren immer Indonesien gewesen. Dort hatten wir einige Kooperationen aufgezogen mit Lieferanten. Malaysia, dort hat man den Vorteil, dass man Englisch spricht. Ja, im ganzen Land ist auch ein sehr, sehr gutes Land für Sourcing. Und wenn es um den Bereich Elektronik, Elektro geht, haben wir mit Thailand zum Beispiel sehr gute Erfahrungen gemacht. Und so gibt es noch weitere Länder. Klar, wenn ich jetzt wie der Axel aus der Branche komme, Konsumgüter mit Begleitung oder Sportschuhen etc., was Adidas oder Nike oder wer auch immer macht, das sind natürlich auch Länder wie kleine Länder wie Kambodscha, die in Frage kommen. Oder Vietnam ist ein sehr, sehr starkes Land, was ich die letzten Jahre, also auch gerade was Großteile, was Maschinenbau, Bearbeitung betrifft, aber auch mittlerweile Automotive, hat Vietnam sehr, sehr stark zugelegt und ist ein sehr attraktives Sourcing-Land. Man muss natürlich dann auch abwägen, was sind die jeweiligen Kostenvorteile, wie kommt man an die Materialien dran, wie ist die logistische Lieferkette aufgebaut. Aber da gibt es nicht nur in China, sondern es gibt auch in Südostasien ganz exzellente Möglichkeiten, die man sich anschauen kann.
Von dem globalen Blick jetzt zu einer Technologie, Gießen, Gussteile. Günther, ihr exportiert ja auch in den anderen Markt wie Europa oder USA, trifft also auch Wettbewerber aus Asien. Wie bewertest du Chinas Gießtechnologie im Vergleich zu anderen Ländern? Das nur als Beispiel, damit man so ein bisschen konkreter werden kann. Vorteile China-Sourcing oder gegebenenfalls Vorteile in anderen Ländern zu sourcen?
Ja, das ist relativ, liegt das auf der Hand, relativ einfach. Also der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, Ningbo, da gibt es einen Stadtteil, der heißt Beilun, und Beilun stellt weltweit fast 60% aller Werkzeuge her, die man für den Druckguss braucht. So, da ist eigentlich schon klar, das ist Beilun. Und dann hat man meinetwegen noch ein Cluster in Dongguan, vielleicht nochmal 10-15% weltweit. Also ich würde sagen, wahrscheinlich kommt China auf 70% Marktanteil bei Werkzeugen. Wenn man dann da unterwegs ist, dann sieht man, dass die größten Anbieter von Maschinen, Druckgussmaschinen, Haitian zum Beispiel, die sitzen eben dort auch in Ningbo. Ja, das heißt, wenn der Tesla zum Beispiel ein neues Gigacast kauft, klar redet er immer noch mit den Europäern, aber wenn wir wirklich Europäer sind oder nicht schon aufgekauft sind, wie zum Beispiel Hydra in Italien von den Chinesen. Also China hat enorme Vorteile, was diese ganze Supply Chain angeht. Also die Werkzeuge, die Maschinen, dann die Bearbeitung von den Gussteilen, da geht es ja dann irgendwie weiter. Die Maschinen, die man dafür braucht, von Vibro-Polishing über andere Verfahren. Das ist also eine ganze Kette, die sich auch nicht so einfach irgendwo anders abbilden lässt. Ja, weil hier sitzen die halt, wir brauchen neues Werkzeug, ja, dann ist das in 4-5 Wochen, ist das durch, wird da auch getestet etc. Also das ist eine ganze Supply Chain, die da China zu bieten hat. Und da sehe ich nicht schwarz, aber doch ist wirklich schwierig für andere Länder, damit zu konkurrieren. Und da hat China wirklich einen Vorteil, weil sie das komplett abbilden können von den Druckgussmaschinen über die Werkzeuge, über die Legierung. China ist einer der größten Produzenten von Aluminium zum Beispiel. China investiert wie kein anderes Land weltweit im Moment in Magnesium etc. etc. Also da ist einfach die ganze Supply Chain. Und das lässt sich nicht einfach so replizieren auf kleinere Länder.
Du bist ja nicht nur Fabrikmanager, du bist auch ein guter Verkäufer. An Dieter stelle ich mal eine Frage. Günther hat ja nur Positives von China-Sourcing gesprochen. Ihr kauft vieles in China, Dieter. Was sind so die Hindernisse täglicher Art, wenn man in China viel einkauft?
Ja gut, die Probleme sind eigentlich immer nur die Logistik. Es wurde ja eben schon mal angesprochen, als das Schiff im Suezkanal festhing, und wir können uns auch noch an die Bilder in Shanghai erinnern, wo die ganzen Schiffe dann da vor Shanghai auf Rede gelegen haben. Und für uns ist immer das Thema, für uns gibt es im Prinzip gibt's die Seidenstraße, es gibt das Schiff und es gibt die Luftfracht. In der Vergangenheit hatten wir immer mehr auf die Seidenstraße gesetzt, was auch eigentlich sehr gut war, weil es war vom Preis her kaum teurer als per Schiff und ging wesentlich nicht schneller. Dann kam ja die Situation, dass unsere Versicherer uns die Ware nicht mehr versichert haben. Dann mussten wir wieder umstellen aufs Schiff. Jetzt im Augenblick, ich habe es nur so nebenbei mitbekommen, können wir wieder nicht über die Seidenstraße unsere Produkte transportieren, sind jetzt wieder komplett auf Schiff. Das bedeutet für uns natürlich, aber das funktioniert, dass wir also hier bei uns in Deutschland sozusagen Zwischenlager. Wir haben jetzt auch gerade wieder eine neue Lagerhalle gebaut. Also da muss man schon so wirklich gucken, gerade auch dann wieder, wenn man mit Großkonzernen zusammenarbeitet, die auch wieder Großkunden dahinterstehen haben, die haben kein Verständnis dafür, wenn du denen sagst, so nach dem Motto, die Seidenstraße ist gesperrt, die Lieferung verzögert sich um 6 Wochen. Also das machst du einmal, aber dann ist das Thema durch. Also müssen wir das Ganze logistisch so steuern. Und das haben wir einfach über 11 Jahre jetzt gelernt. Das funktioniert. Und wir fahren da sehr gut mit. Und wir garantieren auch unseren Kunden, die genau wissen, dass wir bestimmte Produkte in China produzieren, dass die werden alle hier bei uns in Floto Extra werden die konstruiert. Und alles das, was wir in China fertigen, können wir auch in Deutschland fertigen. Logischerweise nicht zu den Preisen. Aber sollte es mal zu Problemen kommen in China, garantieren wir den Kunden, dass wir es in Deutschland fertigen. Und solange wie das Problem da ist, bekommt er es auch zum, sage ich jetzt mal, zum China-Preis. Und das beruhigt und gibt uns eben auch die Ruhe, da vernünftig arbeiten zu können. Aber dafür muss es natürlich, die Zahnräder müssen alle sauber zusammenpacken, denn wenn mal eine Lieferung nicht kommt, Luftfracht ist dann, weil wie gesagt, wir verarbeiten Metall, was natürlich dementsprechend schwer ist, das ist ruinös. Also dann brauchen wir nicht mehr über irgendwelche Gewinne oder Margen, dann geht es vielleicht wirklich darum, nur noch ein Feuer zu löschen. Und aber wie gesagt, die Kunst besteht darin, das Ganze zu beherrschen. Aber das lernt man.
Nach diesem kleinen Ausflug über Asien-Sourcing zu diskutieren, wollen wir in den nächsten Abschnitt gehen. Wir sind ja ein Webinar für den Mittelstand. Es geht schnell vom Wissen zum Handel. In den nächsten Abschnitt gehen wir, wie starten wir nämlich mit China-Sourcing oder Asien-Sourcing-Aktivitäten.
Die Welt verändert sich massiv und Sie wollen und müssen Ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es hingehört, nach vorne an die Spitze. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Hannover Impuls.
Ja, nach vorne an die Spitze, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben aber die Situation, dass viele Unternehmen mit China-Sourcing und Asien-Sourcing noch gar keine Erfahrung haben, obwohl 60% eigentlich von den Produktionskosten, manchmal auch Vertriebskosten, also Preis, 60% von dem Preis besteht nämlich aus Beschaffungsvolumen. Und wenn man China-Sourcing betreibt, hat ja vorhin Stefan schon gesagt, je nach der Warengruppe sind enorm viele Einsparmöglichkeiten da. Das sind also viele Potenziale, die auf dem Tisch liegen. Frage an Dieter, du kennst ja dich aus in deutschem Mittelstand, in deinem Netzwerk und hast viele Freunde vielleicht, die auch Unternehmer sind. Warum haben doch am Ende nicht so viele Mittelstandsunternehmen ihre Asien Sourcing-Aktivität sozusagen betrieben?
Also ich kann ja vom Prinzip her keine Glaskugel lesen machen, aber was ich im Prinzip weiß ist, und das habe ich auch an verschiedenen Stellen schon gesagt, wenn ich nicht dieses riesen Netzwerk und eben auch schon wieder, ich war 14 Jahre im Vorstandssprecher von OWL Maschinenbau, ich bin jetzt schon mehrere Jahre im Vorstand und auch immer noch im Vorstand vom VDMA, ITS OWL, Fraunhofer Kuratorium. Und das Erste, was ich damals gemacht habe, als wir da sozusagen unter Druck gesetzt wurden, habe ich natürlich sofort in das Netzwerk hineingegeben, hier, wir müssen unbedingt in China einen Standort aufbauen. Wer hat da schon Erfahrungen? Und dementsprechend ist dann auch zurückgekommen. Und wir müssen immer sagen, jetzt auch in die meisten kennen OWL, also sprich Ostwestfalen-Lippe, gar nicht so gut. Aber was ich sagen kann, ist, Ostwestfalen-Lippe oder OWL ist der zweitgrößte Maschinenbaustandort in Deutschland. Wobei Baden-Württemberg natürlich sehr automobillastig ist und es dadurch natürlich eine Verschiebung geben könnte. Ich habe also mit einem Miele gesprochen, mit einem Phoenix Kontakt, mit DMG, Gildemeister und allen diesen Firmen, die natürlich auch die größeren Firmen, die wir im Netzwerk haben. Und wir haben Termine vereinbart, wir haben tagelang haben wir uns zusammengesetzt und die haben uns im Prinzip als kleines, jetzt muss man ja 11 Jahre zurückdenken, da hatten wir so ungefähr zwischen 50 und 60 Mitarbeiter und hatten jetzt nicht die riesengroße Idee, wir wollen unbedingt jetzt nach China gehen, sondern wie ich auch gesagt habe, ging es ja letztendlich um den Druck, den man auf uns ausgeübt hat. Aber ich kann im Nachhinein sagen, ohne diese Netzwerke und die Partner, die uns wirklich geholfen haben, hätten wir sehr, sehr viele Fettnäpfchen gehabt, wenn es denn nur Fettnäpfchen gewesen wären, in die wir reingetreten wären. Und das haben wir verhindert. Das heißt also, wir mussten zwar viel Geld investieren, aber insgesamt haben wir wenig Lehrgeld bezahlt. Wir haben einmal, glaube ich, so um die 10.000 Euro Lehrgeld bezahlt. Das ist aber das Einzige, weil wir ja als Ostwestfalen sehr sparsam sind und wir kriegen bestimmte Kugellehne zum Beispiel aus Italien. Und dann stand auf dem Karton der Name der Firma, es war für unser eigenes Werk in Wuhan, der Name der Firma und Made in Italy. Das hat uns der Zoll in China sofort, ich glaube, 6 Wochen lang blockiert. Und das war dann so ein Hin und Her. Das fing, glaube ich, an mit 60.000 Euro. Und irgendwann hat man sich dann mal geeinigt auf knapp 11.000 Euro. Also das war sozusagen das Einzige, wo wir wirklich richtig Lehrgeld bezahlt haben. Aber an allen anderen Stellen hat das Netzwerk uns geholfen, da doch einen einigermaßen guten Start hinzulegen. Und da bin ich auch heute noch dankbar darüber und ich kann jedem, auch im Mittelstand, egal wie groß, ich sage, wer nicht netzwerkt, wird in der Zukunft es sehr, sehr schwer haben.
Ja, ich stimme dir voll zu. Netzwerk ist ein gutes Werkzeug. Man kann ja als Mittelstand nicht so wie Konzerne, wie vorhin Stefan berichtet hat, für mehrere Konzerne Ressourcenbüros in China aufgebaut oder vielleicht in anderen asiatischen Ländern auch. Diese Ressourcen hat ein Mittelstandsunternehmen meistens nicht. Und da ist nämlich auf sozusagen Schwarmintelligenz sozusagen abhängig. Und man muss Informationen auch aus dem Netzwerk holen können. Aber dennoch, man muss ja auch erstmal wollen. Günther, was denkst du, was sind so die Bedenken vielleicht per Kopf? Weiß man schon, dass da in China Asien-Sourcing vielleicht Potenzial holen kann, aber warum macht man doch nicht am Ende in die Aktion?
Ja, das ist wahrscheinlich Angst. Angst, die aus Unsicherheit kommt, wie der Vorredner gerade gesagt hat. Da gibt es mittlerweile sehr schöne Netzwerke. Es gibt so diese Organisation, die du da vertrittst in Hannover etc. Es gibt ja mittlerweile genug. Es gibt das Deutsch-Chinesische Wirtschaftsforum und alle möglichen IHKs in Deutschland bieten das an. Es gibt genug Podcasts, wie du jetzt gerade anbietest oder andere. Also es gibt genug Möglichkeiten, diese Unsicherheit, sagen wir mal, so ein bisschen zu bearbeiten. Am Ende bleibt die immer noch da. Am Ende des Tages kommt man nicht dran rum, sich ins Flugzeug zu setzen, um mal nach China zu fliegen, was ja sehr bequem im Moment ist, weil man ja halt kein Visum mehr braucht als Deutscher. Und da muss man da halt gucken, so wie so nach altväter Sitte, sagte man. Ich war letzte Woche, glaube ich, zum Beispiel in Kasachstan und da macht man Termine, man geht mal zur Kammer, man geht mal zu den Bekannten, lässt sich da weiter leiten, eben war ja schon mal die Rede von Guangxi hier in China, von Pontius Pilatus kann man da mal laufen und da kommt man nicht dran rum. Also es gibt diese Unsicherheit und dann gibt es natürlich eine regelrechte, will ich sagen, nicht Kampagne, aber ein bisschen Propaganda ja schon in Europa. Es gibt gewisse Vorbehalte, Stereotypen etc. Und da kommt man nicht dran rum, dass man wirklich selber mal sich ins Flugzeug setzt, 12 Stunden lang, wenn es eine Lufthansa-Maschine ist oder 13 Stunden und sich das hier selber anguckt. Nur so kann man diese Unsicherheit überwinden und dann da ein bisschen Vertrauen haben und dann halt klein anfangen. Also ich habe Beispiele gesehen von Leuten, die dann direkt ins Volle gehen. Das halte ich für gefährlich, sondern einfach mal mit einfachen Komponenten, damit einfach anfangen, nicht all in, direkt schon zu Anfang. Aber mittlerweile ist das wirklich so bequem, sich da so ein bisschen vorzutasten, online etc. Also da gibt es eigentlich kaum Gründe, da noch weiter zu viel Angst zu haben. Egal, ob das jetzt China ist oder Vietnam oder sonst wo.
Das ist ein guter Punkt, mit klein anfangen und dann selber in China zu bereisen, die Lieferanten kennenzulernen oder den Markt kennenzulernen. Und Stefan, du hast ja letztendlich auch so berichtet, und die deutsche Konzerne oder die Konzerne, die Einkaufsaktivität in China gestartet haben, theoretisch könnten sie ja auch aus der Zentrale heraus Lieferanten anschreiben und so weiter. Aber ihr habt da andere Weg gemacht. Ihr habt lokal Büro gegründet und auch im Vergleich zu Konzernstruktur wahrscheinlich kleine Sourcing-Büro aufgebaut, angefangen. Und wenn du jetzt deutsche Mittelstandsunternehmen vor dir hast und wenn ihr über Staaten von Asien Sourcing oder China Sourcing redet, wie sollte man in kleinen Staaten, sollte man direkt eine Person abstellen oder sogar zwei, die die ganze Zeit in China sind oder wie praktisch kann das denn aussehen?
Ja, ist natürlich ein sehr komplexes Thema, über das wir hier reden könnten. Letztendlich muss es von ganz oben anfangen, dass man für China-Sourcing oder Asien-Sourcing erstmal die volle Unterstützung der Geschäftsführung hat. Weil es wird genug Leute geben im Unternehmen, die das Ganze nicht mögen, ob das jetzt der technische Bereich ist, ob es ein anderer Bereich ist, ob es der Verkauf ist, dass sagen, ich will keine China-Produkte in meinen Anlagen drin haben, ob das jetzt der Einkäufer ist. Also es gibt auf allen Ebenen gibt es immer wieder Widerstände, die, was die Vorredner ja auch hier besprochen haben schon. Und das ist es auch meine Geschichte schon seit 2002 habe ich mit China Sourcing begonnen, die Leute zu überzeugen, mitzunehmen, das Vertrauen herzustellen, dass man in China was machen kann. Und diese Widerstände gilt es sanft zu überwinden und man fängt idealerweise damit an, mit den sogenannten Low-Hanging Fruits, dass ich mir ein Produkt aussuche, was auch China fähig ist. Fähig heißt, ich brauche eine technische Spezifikation, die auch zumindest mal in Englisch vorhanden ist und nicht nur strotzt von deutschen Normen, die ein Chinese vielleicht gar nicht kennt. Ja, und dann fange ich damit an, mit relativ geringem Risiko. Natürlich ist es wichtig, dass der Einkäufer idealerweise noch mit einem Techniker gemeinsam nach China reist, das Ganze sich anschaut. Und ich kann Ihnen aus über 20 Jahren sagen, ich habe das noch nie erlebt, dass die Leute vor Ort waren und sie nicht die Augen gerieben haben, was in China alles möglich ist. Man hat einfach irgendwie eine Vorstellung über China, wenn man noch nie da war, wie das dort aussieht, wie die Werke dort aussehen und alle, die ich kenne in über 20 Jahren, die sagen, Mensch, das hätte ich mir so nie vorgestellt. Es ist ja viel moderner, viel sauberer, viel besser organisiert, als ich mir das hätte erträumen können. Und so müssen Sie eben diesen Multiplikator nutzen, indem Sie dann mit weiteren Produkten, Anfragen in den Markt gehen. So fängt man eigentlich an. Und wenn man jemanden aus dem Netzwerk hat, wie auch immer die Plattform in China aussehen mag, die einem unter die Arme greift, weil ich betreue sehr viele KMUs, Mittelstandsunternehmen, die natürlich nicht einen Apparat haben wie ein Konzern, das ist klar. Und da kann man über, wie es auch der Dieter gesagt hat, über Netzwerk oder über sonstige Beziehungen in China rein, kann man das Ganze unterstützen, weil sie können auch nicht dauernd nach China reisen, um zu schauen, ob ihr ihr Produkt entsprechend den Qualitätsanforderungen auch dort hergestellt wird. Und das ist immer noch, finde ich, immer noch ein Thema. Man muss in China immer noch aufpassen, dass die Qualität, die ausgemacht war, auch entsprechend eingehalten wird. Und das wären so die ersten Schritte mit einem relativ einfachen Produkt, ohne großes Risiko, geringere Stückzahlen. Und wenn das Ganze funktioniert, wenn auch die Beziehung mit jedem Lieferanten eine Beziehung herzustellen, dauert immer wieder, bis es dann richtig wie geölt läuft. Und das ist in China dann auch der Fall, wenn man sich langsam herantastet und die Beziehung sukzessive aufbaut.
Ja, du hast schon mal einen guten Anfang
gemacht. Da möchte ich gerade noch was zu sagen, weil es für mich eben auch wichtig ist und es betrifft ja im Endeffekt auch dich. Wir haben auf der einen Seite natürlich logischerweise die Netzwerke, aber wir dürfen auch nicht vergessen, welche Unterstützung wir durch deine Seite haben. Klar müssen wir das bezahlen, das ist aber das best investierte Geld. Also wenn wir irgendwo jetzt Personalgespräche oder neue Mitarbeiter einstellen, erledigt das meistens oder nimmt Xiaolong an diesen Gesprächen teil und trifft für uns schon mit die Vorauswahl. Das sind natürlich alles Dinge, die wir nicht beurteilen können und uns auch nicht anmaßen würden. Aber dadurch haben wir im Prinzip eine Qualität, die dafür sorgt, dass wir so wenig wie möglich am Problem haben. Und das ist auch wichtig. Es ist nicht unbedingt günstig, aber das ist das, was ich auch im Mittelständler noch leisten kann. Aber in diesem Bereich die entsprechende Unterstützung, die ich einfach brauche in China, sich die dann dementsprechend, und wir machen das ja mit euch, so paketweise, dass wir dann da eine hundertprozentige, und jetzt schon seit Jahren, eine hundertprozentige Unterstützung bekommen. Wir treffen uns dann auch teilweise in China, führen dann wieder Gespräche oder machen oder tun. Und das ist einfach Gold wert. Und dieses Geld, das muss man einfach in Hand nehmen, das muss man investieren. Du kriegst es als kleiner Mittelständler alleine nicht hin.
Das war gar nicht geplant, diese kleine Werbe.
Ja, aber kann man ja auch mal sagen, weil es ist ja wirklich, und da geht es ja jetzt nicht nur um dich oder sonst irgendetwas, sondern allgemein, man muss auch bereit sein zu investieren. Wer Geld verdienen will, muss Geld in der Hand nehmen.
Da wollte ich gerade einhaken, gar nicht um mich, sondern auch um das Netzwerk wegen. Und Stefan hat ja schon vorher gesagt, man sollte eine Warengruppe auswählen oder einen Teil auswählen. Und man sollte vielleicht auch schon die intern ein mögliches Team zusammenstellen. Aber den ersten Schritt könnte man ja auch mit Partner durchgehen. Was kann das Netzwerk noch tun? Dieter, ihr habt ja eine Organisation vor Ort. Günther, ihr habt ja auch eure Tochterfirma in Suzhou. Diese Frage an dich, macht das Sinn, wenn du jetzt auch als ein Unternehmen in Deutschland dich vorstellst, in der Situation, macht das Sinn, dass man da Unternehmen und Unternehmen zusammen kooperiert, die ersten Schritte auch unterstützt und diese Sourcing-Aktivität vor Ort als deutscher Mittelstand gegenseitig zu helfen? Ist das eine Art von Netzwerktätigkeit, der Beitrag, den wir auch den Zuhörer oder andere Interessenten auch geben können?
Ja. Bei uns ist es ja so, dass wir jetzt letztes Jahr umgezogen sind, nur wenige Kilometer von unserem alten Standort, weil auch natürlich Personal und wie gesagt, Wuhan ist groß und teilweise, wenn wir von unserem Standort in die Innenstadt, was ja auch schon gesagt wurde, die sehr schön ist, die Altstadt und allem drum und dran, bist du 2,5 Stunden mit dem Auto unterwegs. Das sind also schon dementsprechende Entfernungen. Also ich bin im Augenblick mit 3 befreundeten Mittelständlern, weil ich hatte ja eben gesagt, wir haben 3.500 Quadratmeter Produktionsfläche, die wir nicht brauchen, jetzt da so an Kooperationen zu arbeiten. Entweder, dass wir es ihnen vermieten, also Fläche vermieten, oder dass wir für die bestimmte Produktionsprozesse durchführen und die sozusagen in dem Bereich gar kein Personal stellen müssen, eventuell kaufmännisch, weil im Augenblick ist ja, oder China legt ja sehr viel Wert darauf, die wollen ja nicht einfach nur Handel mit Deutschland oder mit Europa, sondern die möchten ja gerne, dass wenn wir aus Europa kommen, dass wir produzieren und nicht nur versuchen, unsere Produkte in China zu verkaufen. Und dementsprechend wird das ja auch unterstützt. Und da bin ich jetzt im Augenblick mit 3 befreundeten Firmen im Gespräch, hatten jetzt eigentlich auch nächste Woche, wenn ich in China bin, schon einen Termin, der jetzt aufgrund einer wichtigen Situation doch dann geplatzt ist. Aber diese Gespräche werden weitergeführt. Und dadurch wird man im Endeffekt ja auch stärker, wenn man eine Kraft bündelt als kleiner Mittelständler.
So Super. Günther, magst du noch mal dazu deine Position sehen, ob du dabei Unterstützung magst in Sourcing-Aktivitäten und vielleicht in zwei, drei Sätze?
Ja, das ist, wie man so schön sagt, eine Hand wäscht die andere. Ich hatte vor 2 Tagen besucht, das war ein deutscher Mittelständler, der beschäftigt sich mit Schmierstoffen, hat eine sehr schwierige Zeit im Moment hier in China, auch wieder sehr viel Konkurrenz. Und da kann man halt sprechen, kann sagen, was kannst du für mich in Deutschland tun? Deine Kunden in Deutschland sind vielleicht auch potenzielle Kunden für mich in Deutschland. Wie kann ich ihm helfen, hier in China Fuß zu fassen bei anderen Konkurrenten? Ja, wir reden ja mit Konkurrenten. Ich rede ja jede Woche mit chinesischen, ausländischen, allen möglichen Konkurrenten. Also ich denke, dass man, das ist, denke ich, ein deutsches Problem, ein bisschen, dass man so ein bisschen abgeschottet ist und sagt, also ich rede nicht mit Konkurrenten und ich rede nicht mit diesen oder jenen, Spediteure können einem helfen etc., dass man einfach so ein Netzwerk, was ja jetzt schon ein paar Mal hier besprochen worden ist, auch wirklich konkret nutzt. Und das kann ein Konkurrent sein, das kann ein Lieferant sein, das kann TÜV ist eben zu Felde geführt worden etc., dass man da zusammenarbeitet und sagt, kannst du mir da und da helfen und dann überlegen, wie kann ich dir da irgendwie zur Hand gehen, nicht nur in Deutschland oder Dach, sondern meinetwegen in Mexiko als Beispiel, wir haben ja auch ein Werk in Mexiko, so, da kann man zusammen allerhand machen, wenn man diese Scheuklappen, und das sehe ich schon ein bisschen bei einigen Europäern, dass die einfach sich davor scheuen, mal ein Bier zu trinken mit einem Konkurrenten zusammen und zu überlegen, wie sieht es bei euch aus, was kann man machen? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oder ja, jetzt konkret wie bei uns, Mineralöl hat ja jetzt direkt nichts mit Diecast zu tun, indirekt schon. Aber das sind Synergien und die muss man halt sehen und dann auch wirklich konkret anpacken.
Sehr schön. Und dass bei dieser Antikorruptionspolitik in China das Schmierstoffgeschäft nicht gut läuft, das kann ich eben auch schon sofort sagen. Aber danke schön für die Info. Wir haben leider unsere Zeit rum und bald ist auch Weihnachten. Und ob Sie jetzt mit China Sourcing starten, wissen wir nicht. Aber Weihnachten kommt definitiv. Und am 11. Dezember, wenn Sie mögen, haben wir die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Talkshow Xiaolong Hu. Ich freue mich, wenn Sie wieder einwählen und bis dahin Ihnen alles Gute.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.